Radio Rechencast. Verteiltes Rechnen zum Mitnehmen und Hören, Wissenschaft zum Mitmachen. Moin Moin, ich begrüße euch zur 10. Ausgabe des Radio Rechencast, dem Podcast rund um die Themen des verteilten Rechnens, Citizen Science und alles, was damit zu tun hat. Mein Name ist Maximilian Frankenstein und ich führe durch den Radio Rechencast. Heute erwartet euch Folgendes. Eine kurze Rekapitulation der letzten Folge zum Spiel Folded und viele, viele kleine News-Happen unter dem Topic Dit und Dat, also Dies und Das. Zur letzten Folge zum Spiel Folded ist Folgendes zu ergänzen. Es sind mittlerweile 32 Start- bzw. Lernpuzzle in 8 Kategorien. Danke an Matthias Gäbel, dem Pressesprecher von Folded, Deutschland, der mir auch erlaubt hatte, aus deren Wiki die Informationen zur Folge zu nehmen. So, jetzt aber direkt zu Dies und Das. Ich benötige noch eine einprägsame Melodie als Erkennungszeichen für den Podcast. Eine kurze und einprägsame Melodie, welche am Anfang und am Ende des Podcastes gespielt wird. Es sei denn, die jetzige Variante gefällt euch. Ansonsten könnt ihr gerne selbst etwas aufnehmen oder auch etwas aus dem Internet heraussuchen. Nur bitte schaut, dass das Musikstück kein Copyright hat und möglichst unbekannt ist. Im Wiki von Rechenkraft.net findet man seit kurzem den direkten Link zur Seite des Radio Rechencast im Menü. Auf der Seite findet man auch Informationen zur finanziellen Unterstützung. Einzahlungen per Banküberweisung aus Deutschland müssen mindestens 15 Euro betragen und deren Bearbeitungszeit dauert in der Regel 2 bis 5 Werktage. Einzahlungen per Banküberweisungen aus dem Ausland müssen auch mindestens 15 Euro betragen und deren Bearbeitungszeit dauert in der Regel 3 bis 10 Werktage. Das Finanzamt sieht dies nicht als eine Spende an. Es ist eine Zahlung an eine Privatperson. Wer also eine abrechenbare Spende leisten möchte, kann über Rechenkraft.net e.V. mit dem Betreff Spende Rechencast und seinem Namen Radio Rechencast unterstützen und sozusagen eine Spendenquittung erhalten. Denn bei Spenden unter 200 Euro werden Kontoauszüge vom Finanzamt akzeptiert und bei Beträgen darüber benötigt man eine Zuwendungsbescheinigung vom Verein, die man natürlich erhält. Wofür brauche ich eure finanzielle Unterstützung? Nun, für die Hostinggebühren des Radio Rechencast. Momentan sind diese bis Januar 2014 gesichert. Laut dem Betreiber der Hosting-Seite gibt es auch mittlerweile 2 neue Templates für den Blog. Vielleicht schaffe ich es ja noch, den Blog sehenswerter einzurichten. Zum nächsten Thema, immer wieder gerne von mir auch erwähnt, sind die Wiki-Aktualisierungen. Diese können von jedem selbst gemacht werden, man braucht dafür nur einen Account, den Jojo, Torbjörn oder ich gerne anlegen bzw. aktivieren. Das ist nötig, da wir aufgrund massiven Spam-Aufkommens die Account-Einstellungen im Wiki abschalten mussten. Im Wiki fallen immer wieder Aufgaben an. Zu den regelmäßigen Aufgaben gehören Projektseiten und einschlägige Seiten nach Neuigkeiten durchsehen und unter aktuelle Ereignisse posten. Das Lesen kann man manuell mit einem RSS-Reader oder über die Project News Mailingliste erledigen. Bei der Mailingliste erhält man eine Mail pro Tag. Wer in die Mailingliste möchte, sollte Jojo seine E-Mail-Adresse mitteilen, am besten als private Nachricht über das Forum. Wichtige Inhalte aus dem Forum sollten auch ins Wiki übernommen werden. Die letzten Änderungen im Wiki der anderen Nutzer ansehen und eventuell Schreibfehler beheben. Projekte mit interessanten Hintergrundinfos suchen, diese übersetzen und den Betreibern eine Anfrage wegen Copyright schicken. Abgleichen der Daten von RechenkraftNet und DC-Info, damit alles auf dem aktuellsten Stand ist. Zuletzt noch das RKN-Gütesiegel, etwas unterstützen und so weiter und so fort. Der Vorsitzende des Vereins, Michael Weber, schlug vor, ein, so nenne ich es mal, Wikitron im Hackerspace Marburg zu veranstalten. Ein Treffen, bei dem es nur darum geht, das Wiki von RechenkraftNet in geselliger Runde auf Vordermann zu bringen. Interesse? Meldet euch im Forum von RechenkraftNet. Wenn ihr nicht könnt, aber trotzdem Gleichgesinnte sucht oder ihr habt doch mal eine Frage oder sucht eine nette Diskussionsrunde, meldet euch doch einfach mal im RechenkraftNet-Chat. Wie man in den Chat gelangt, ist ganz einfach, denn viele Wege führen nach Rom. Der Chat kann entweder direkt über einen Link oder über einen IRC-Klienten genutzt werden. Die Zugangsdaten für den IRC-Klienten lauten für den Server irc.euirc.net und der Kanal lautet Raute Rechenkraft. Die Installation eines Clients ist aufwendiger als das Betreten über die Web-Oberfläche, kann aber bei häufigeren Besuchen sinnvoll sein. Und wer jetzt nicht genau weiß, wie man einen Klienten bekommt, nun, um am Chat teilzunehmen, braucht man einen Klienten. Das ist ein spezielles Programm, welches das IRC-Protokoll versteht. So wie der Browser bei euch zu Hause HTTP versteht. Den gibt es für die verschiedensten Betriebssysteme. Recht weit verbreitet für die Windows-Plattform ist MIRC. Die Anwendung wird auf ircfibel.de genau beschrieben. Eine Open-Source-Alternative für mehrere Plattformen ist XChat, welches auch für Windows erhältlich ist. Und wie lauten nun die notwendigen Einstellungen? Die sagte ich ja bereits, denn um an einem Chat teilzunehmen, ist es notwendig, dass ihr euren IRC-Client mit einem IRC-Server verbindet. Die Adresse des von uns benutzten Servers lautet irc.eu.irc.net und ist in den Optionen des Clients einzutragen. Solltet ihr nach einem Port gefragt werden, tragt 6667 ein. Hat euer Klient mit diesem Server Verbindung aufgenommen, dann könnt ihr in verschiedenen Channels mitreden. Jeder Channel, also Kanal, ist einem bestimmten Themengebiet gewidmet und hat einen entsprechenden Namen. Der Channel von RechenkraftNet heißt Raute Rechenkraft. Sollte euer Client keine komfortable Liste von Channels anzeigen, dann tippt einfach das Kommando Join Raute Rechenkraft in die Textzeile eures Clients, wenn die Verbindung zum Server steht. Ab jetzt könnt ihr drauf losplappern, sofern noch jemand da ist. Alternativ kann man einfach einen Link benutzen, den ich im Dokument zur Folge posten werde bzw. eintragen werde. Und wann sind die Stoßzeiten bzw. wann trifft man sich zum Chatten? Nun, leider gibt es keine festen Zeiten, aber man kann ja jederzeit vorbeischauen. Und wem ein Chatbesuch zu kompliziert erscheint oder nach öfteren Besuchen des Chats trotzdem keinen Gesprächspartner gefunden hat, der kann ja mal im Forum von RechenkraftNet für eine sogenannte Shoutbox plädieren. Geht das Ganze nämlich auch über den Browser, lässt sich nun fragen. Ja, alle, die keinen eigenen IRC-Klienten besitzen, können sich das Ganze auch mal im Browser anschauen. Tut euch selbst einen Gefallen. Wenn ihr Spaß am Chat findet und des Öfteren vorbeischauen wollt, dann legt euch bitte einen echten IRC-Klienten zu. Damit macht Chatten viel mehr Spaß und auch die Funktionalität der Programme ist deutlich umfangreicher. Etwas anderes. Weihnachten steht vor der Tür und daher möchte ich auf unser Amazon-Partnerprogramm aufmerksam machen. Die entsprechenden Banner sind auf der Startseite, dem Wiki sowie im Forum eingebunden. Klicken sich Besucher von Rechenkraft.net nun über einen dieser Banner auf Amazon weiter und tätigen dort dann einen Einkauf, ausgenommen Bücher, so erhält Rechenkraft.net e.V. eine Provision von derzeit, ich glaube, 5% des Kaufpreises. Hinweis sei aber gegeben, wer einen Adblocker aktiviert hat, wird diese Banner zu keinem Zeitpunkt zu Gesicht bekommen. Sollten technische Probleme oder Probleme optischer oder anderer Natur mit den Bannern auftreten, so meldet es bitte im Forum. Wir hatten eine Taskforce. Die aktuellste Taskforce ging vom bzw. endete am 22.11.2013. Was ist eine Taskforce und wann ist die nächste? Und was man alles machen kann oder sollte, versuche ich jetzt einfach mal kurz und bündig zu erzählen. Was ist eine Taskforce? Durch eine Taskforce oder kurz TF genannt, schließen sich alle Mitglieder dieser Gruppe Taskforce für einen gewissen Zeitraum, oft sind das 2 Wochen, zusammen, um ihre gesamte Rechenleistung für ein einziges Projekt zur Verfügung zu stellen. Die TF wird vom Taskforce Commander koordiniert. Gründe für einen Taskforce-Einsatz sind recht vielfältig. Aufstieg in den Statistiken, denn der Effekt ist, dass durch gebündelte Rechenkraft auf ein einziges Projekt ein Anstieg in den Statistiken möglich ist. Das kann vonnöten sein, falls das Team in der Rangliste absteigt. Fördern eines neuen Projektes. Wird ein neues Projekt gestartet, ergibt sich eventuell der Sinn, sofort eine Taskforce zu starten, um gleich in den oberen Rängen zu gelangen. Besonderer wissenschaftlicher Nutzen ist auch häufig ein genannter Grund. Nimmt ein Projekt an Gemeinschaftsexperimenten wie beispielsweise CASP teil, kann eine erhöhte Rechenleistung während dieser Zeit positiven Einfluss auf die Ergebnisse haben. Herausforderungen? Ab und zu wird unser Team von anderen Teams herausgefordert. Dann geht es in einem friedlichen Wettstreit darum, welches Team in einer bestimmten Zeitspanne die meisten Punkte errechnet. Voraussetzung für einen Taskforce-Einsatz sind natürlich ein stabiler Klient, am besten für mehrere Betriebssysteme, kein Spaßprojekt oder ein in den Augen der Mehrheit unsinniges Projekt, wie zum Beispiel RC5-72. Sehr schwer haben es auch alle Primzahl-Suchprojekte in den Forenumfragen. Zustimmung der Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder in einer Forenumfrage und so weiter und so fort. Wie wird man Taskforce-Mitglied bei Rechenkraft.net? Nun, ein TF-Mitglied kann man werden, indem man der entsprechenden Gruppe im Forum beitritt. Danach hat man auch schreibenden Zugriff auf das Forum in dem Bereich natürlich. Erhält die E-Mail-Benachrichtigungen für den Taskforce-Einsatz und kann an Abstimmungen über Einsätze teilnehmen. Wie kann man die Taskforce unterstützen? Indem man Rechenkraft.net als Team auswählt. Alle Teammitglieder berechnen gebündelt an einem Projekt viele Work Units, also die Arbeitseinheiten, und erreichen dadurch viele Credits. Je mehr Rechenleistung durch jeden einzelnen User in das Team Rechenkraft.net gesteckt wird, desto schneller können wir in den Stats aufsteigen. Im Wiki von Rechenkraft.net sind bisherige Taskforce-Einsätze gelistet. Und aktuell hatten wir ja einen, bei dem wir, wenn ich mich richtig erinnere, auf Platz 10 gelandet sind. Als vorletzten Beitrag der heutigen Folge möchte ich kurz auf Citizen Cyber Science Summit 2014 eingehen. Da erreichte uns folgende Mail. Und ich lese jetzt diese Mail vor und ich werde dann nachher versuchen, diese Mail etwas ins Deutsche zu übersetzen. Following the successful Citizen Cyber Science Summits in 2010 and 2012, we are pleased to announce a third meeting in London on 20-22 February 2014. By Citizen Cyber Science, we refer to the wide range of activities that enable people from all walks of life to join in scientific projects through internet-based applications, such as contribution to the unused processing power of their computers to help scientific computing, classifying information, using their smartphones to collect nature observations, or building their own internet-enabled sensors to collect environmental information. The summit will be structured as a three-day event that offers scientists, practitioners, enthusiasts, policymakers, and citizen scientists the unique opportunity to meet and discuss citizen science and citizen cyber science, participate in activities and develop prototypes for new projects. The first day, Thursday the 20th February 2014, will focus on the wide range of citizen science activities, exploring the engagement, creativity and participation outreach of citizen science to the developing world and the undertaking of citizen science projects in challenging environments, that is, in a rainforest or the Arctic. We are also welcome talks that deal with the growing policy of environmental management implications of citizen science. For the second day, we are calling for presentations on the technical aspects of citizen science, such as the need for suitable hardware and software, or panels discussing with citizen scientists about their perceptions, participation and engagement, or a showcase of citizen science project. Based upon the successful of this event in 2012, we will launch a ThinkCamp Hackfest, which will carry on the next day and is aimed at developing demonstrations of hardware and software that can be used in citizen science projects or simply a concentrated discussion on a specific topic of interest. The final day, Saturday 22nd February 2014, will include further conference sessions, workshops and development of prototypes with an afternoon talk, presentation and awards for the best prototypes. Overall, we hope to cover a range of topics of relevance to citizen science research, including technical aspects of citizen science such as use of sensors, applications of smartphones for data collection or in combination with external sensors, linking the Internet of Things, IoT, and citizen science, sensors networks to human sensors, citizen science with indigenous and low literacy communities, social science, ethnographics and anthropological aspects of citizen science and creativity and learning in citizen science. During the summit, there will be an opportunity to present short papers, run panels, organize workshops and provide showcase demonstrations. We would like to invite anyone interested in participating in this way to submit brief proposals of up to 750 words using the form. Nun wird ein Link gezeigt. Proposals should be submitted by 31st December 2013. Registration will open in mid-December. Full details will be available on their bzw. our website soon. We look forward to hearing from you and hope that you'll be able to join us at the summit. Best regards, the Citizen Cyber Science Summit Organization Committee. So, das war eine ganze Menge an Citizen Science. Ich hoffe, ich habe mich nicht zu oft versprochen. Nun geht's natürlich an die Übersetzung. Und hier meine Übersetzung des gerade vorgelesenen englischen Briefes. Und das Ganze habe ich etwas gekürzt und in meine Worte eingedeutscht. Aufgrund der erfolgreichen Ausrichtung des Citizen Cyber Science Summit in 2010 und 12 soll 2014 der dritte Konvent dieser Art in London stattfinden. Das Ganze wird als Dreitagesereignis vom 20. bis 22. Februar geplant. Es sollen alle Aspekte des Themas Citizen Science abgedeckt werden. Tag 1 dient der Vorstellung diverser CS-Aktivitäten. Man möchte kreative Köpfe und Projekte vorstellen und auch den Fokus besonders auf die schwer zugänglichen Gebiete wie Arktis oder den Regenwald im Rahmen von Citizen Science legen. Am zweiten Tag sollen Präsentationen im technischen Rahmen vorgestellt werden. Dabei soll Augenmerk auf, ich sage mal, die leist- und nutzbare Soft- und Hardware gelegt werden. Aufgrund des Erfolges von 2012 soll dann auch ein Hackerfest abgehalten werden, bei dem dann an einem Citizen Science Projekt gearbeitet werden soll. Die Arbeit soll dann bis zum nächsten Tag, also dem letzten der drei Tage, getragen werden, wo sie dann präsentiert werden soll. Der letzte Tag, also Samstag, der 22. Februar, wird weitere Konferenzen, Sessions, Workshops und Prototypentwicklungen beinhalten, sowie deren Präsentationen und eine Preisverleihung und so weiter und so fort. Während der drei Tage erhalten Interessierte die Möglichkeit, selbst etwas beizutragen. Jeder ist eingeladen, einen bis zu 750 Wörter enthaltenen Entwurf zu schicken. Den Link werde ich in der Datei zur Folge posten bzw. einbinden. Das Ganze soll aber bis zum 31.12.2013 geschehen. Ich gehe davon aus, dass diejenigen von euch, die mit dem Englischen etwas Probleme haben, das Ganze auch im Forum von Rechenkraft.net posten können und wir werden euch dann, soweit wie es geht, unterstützen, das Ganze ins Englische zu übertragen. Zu guter Letzt für diese Folge. Zum Welt-AIDS-Tag hat Rechenkraft.net Schleife gezeigt und daher möchte ich, wenn auch etwas verspätet, auf die Krankheit und ein Projekt näher eingehen. Etwas zur Krankheit. AIDS bedeutet so viel wie auf Deutsch ein erworbenes Immundefektsyndrom, zumeist abgekürzt AIDS. Es bezeichnet eine spezifische Kombination von Symptomen, die beim Menschen infolge der durch Infektion mit dem humanen Immundefizienzvirus, also dem HI-Virus oder auch HIV genannt, induzierten Zerstörung des Immunsystems auftreten. Bei den Erkrankten kommt es zu lebensbedrohlichen Infektionen und Tumoren. AIDS wurde am 1. Dezember 1981 als Krankheit erkannt bzw. anerkannt und laut UNAIDS lebten im Jahre 2009 weltweit etwa 33 Millionen HIV-positive Menschen. 2009 kam es zu etwa 2,6 Millionen Neuinfektionen, das heißt etwa 7000 Neuinfektionen pro Tag. Und etwa 1,8 Millionen Menschen starben an den Folgen von HIV bzw. von AIDS, darunter etwa 260.000 Kinder unter 15. Der Anteil der HIV-Infizierten liegt weltweit durchschnittlich bei etwa 1% der 15- bis 49-Jährigen, erreicht in einzelnen afrikanischen Staaten jedoch Werte um 20%. Durch die effektivere Behandlung von HIV-Infizierten mit neuen Medikamenten ist AIDS in Mitteleuropa etwas seltener geworden. Gehe ich etwas mehr auf die Übertragungswege ein. Das HIV-Virus wird mit den Körperflüssigkeiten Blut, Sperma, Vaginalsekret, Liquor cerebrospinalis, also Gehirnflüssigkeit, und Muttermilch übertragen. Potenzielle Eintrittspforten sind frische, noch blutende Wunden in den Schleimhäuten, das heißt also Bindehaut, Mund, Nasen, Vaginal- und Analschleimhaut, beziehungsweise nicht ausreichend verhornte, leicht verletzliche Stellen der Außenhaut. Die häufigsten Infektionswege sind daher Vaginal- oder Analverkehr ohne Verwendung von Kondomen, der aufnehmende Oralverkehr, Schleimhautkontakt mit Sperma bzw. Menstruationsblut. Bei unverletzter Mundschleimhaut stellt der Kontakt mit Ejakulat oder Präejakulat oder dem Vaginalsekret ein vernachlässigbares Infektionsrisiko dar, ebenso der passive Oralverkehr und die Benutzung kontaminierter Spritzen bei intravenösem Drogenkonsum. Homosexuelle Männer gelten pauschalisierend als Risikogruppe, da ihnen eine Nähe zur, ihr seht das jetzt nicht, ich mache Anführungszeichen, Szene unterstellt wird, in der es zu häufigen Partnerwechsel und ungeschütztem Verkehr kommen kann. Wie hoch das Risiko beim Geschlechtsverkehr ist, hängt vor allem von der Viruslast in der Samenflüssigkeit oder im Scheidensekret und im Blut ab. Diese ist unmittelbar nach der Infektion, bevor sich Antikörper gebildet haben, besonders hoch, nimmt dann ab und steigt in späteren Stadien der Erkrankung wieder an. Das ist wie eine Welle. Bluttransfusionen bergen ebenfalls das Risiko einer HIV-Infektion. Die Routineüberwachung der Blutspender, wie es in Deutschland jetzt endlich seit 1985 durchgeführt wird, reduziert dieses jedoch sehr stark. In den Ländern Mitteleuropas ist mittlerweile das Risiko einer HIV-Virusinfektion über eine Transfusion eines Blutproduktes zu erhalten verschwindend gering. Das Risiko einer Infektion eines Kindes durch eine HIV-infizierte Mutter während der Schwangerschaft oder während der Geburt wird auf bis zu, man sagt, 10 bis 30, andere Literatur spricht auch von 10-40% geschätzt. Bei bekannter HIV-Infektion der Mutter kann das Risiko einer Übertragung auf das Kind durch Gabe antiretroviraler Medikamente und die Geburt durch einen Kaiserschnitt auf etwa 2% vermindert werden. Also auch HIV-infizierte Eltern oder eine HIV-infizierte Mutter kann ein gesundes Kind auf die Welt bringen. Also ein Kind ohne HIV-Virus. Vor allem in der Anfangszeit der Epidemie infizierten sich viele Drogenabhängige durch die gemeinsame Nutzung von Injektionsnadeln. Auch Ärzte und pflegerisches Personal haben ein gewisses Risiko der Ansteckung bei Nadelstichverletzungen im OP oder nach Punktionen an infizierten Patienten. Da kann ich ein Lied von singen. In meinem Zivildienst wurde mir eine Drainagenadel in die Hand gerammt während einer Operation. Ich war damals erster bzw. zweiter Assistent bei einer, ich müsste lügen, ich glaube, es war eine Hüftoperation. Und da wird dann bei den Hüftpatienten, hat man dann, wenn man die sieht, immer so eine komische Flasche mit Blut. Und dieser grüne Schlauch, der da immer raushängt, wird mit so einer, ja, wirklich stricknadelgroßen Nadel durch die Haut gestochen und da braucht man etwas Widerstand und in dem Fall war der Widerstand meine Hand und anstatt an meinem Daumen und Zeigefinger vorbeizustechen, landete dann diese Nadel in meinem Handteller. Auch ich habe damals einen Test machen lassen und der war glücklicherweise negativ. die HIV-Konzentrationen in Tränen, Schweiß, Speichel und Urin reicht für eine Ansteckung nach heutigem Erkenntnisstand nicht aus. Zudem können nach heutigem Kenntnisstand der AIDS-Epidemiologie eine Infektion über Insekten- oder Tröpfcheninfektionen nicht nachgewiesen werden und gilt deshalb als sehr unwahrscheinlich. Mittels postexpositioneller Prophylaxe, man redet davon PEP, kann nach einem Vorfall einer möglichen Infektion entgegengewirkt werden. Diese 28 Tage andauernde medikamentöse PEP bietet nur dann vollständigen Schutz, wenn die Behandlung innerhalb von 2 Stunden nach Exposition begonnen wird und kann bis zu 24 Stunden nach intravenöser und bis zu 72 Stunden nach anderer Exposition über die Schleimhäute noch immer wirksam sein. Also das heißt, wenn man sich in irgendeiner Weise doch verletzt, schnell zum Arzt und der kann dann so eine PEP einleiten. Des Weiteren besteht ein Ansteckrisiko mit den typischen Erregern Viren der Herpesgruppe, Candida, Streptokokken, Pneumokokken und so weiter. Und Partner von Patienten mit AIDS-Vollbild sollten sich auch über diese Erreger und deren Infektionswege informieren. So viel einmal zu den Übertragungswegen im Allgemeinen. Ich gehe jetzt nochmal ganz kurz auf die Übertragung von Mutter und Kind ein, beziehungsweise von Mutter zu Kind. Die Infektionswahrscheinlichkeit, sagte ich ja bereits, von der unbehandelten Mutter auf das Kind während der natürlichen Geburt wird je nach Studie mit etwa 10-40% angegeben. Die Wahrscheinlichkeit solch einer vertikalen Transmission, so nennt man das, während und nach der Geburt lässt sich durch antiretrovirale Therapie der Mutter ab dem 3. Trimester und einem Kaiserschnitt bzw. auf das Verzichten des Stillens auf unter bzw. auf 2% senken. Und Übertragungen durch Nadeln, Kanülen und Nadelstiche. Das Infektionsrisiko durch Nadelstiche hängt sehr von der Situation ab. Das Infektionsrisiko wird durchschnittlich mit 0,3% angegeben und steigt mit folgenden Faktoren. Sehr tiefe Verletzungen, dadurch ist das Ganze 16-fach erhöht, sichtbare Blutspuren auf der Nadel oder Nadel war vorher in einer Vene oder Arterie des Überträgers, das wiederum erhöht das Ganze 5-fach, bei hoher Viruslast des Überträgers ist das Ganze 6-fach erhöht, wobei man natürlich nie sagen kann, Mensch, wie hoch ist deine Viruslast? Das Risiko bei Hohlnadeln ist höher als bei geschlossenen Nadeln. Das Risiko, sich bei gemeinsamer Benutzung einer Kanüle, meist beim Spritzen von zum Beispiel Heroin, zu infizieren, liegt um 0,7% und sinkt mit dem zeitlichen Abstand zwischen den Injektionen, allerdings nur sehr langsam, da in der Kanüle eingeschlossene Viren lange infektiös bleiben können, teilweise auch noch nach Tagen. Ein Auskochen der Nadeln ist zwar generell möglich, wenn es lange genug durchgeführt wird, allerdings sind handelsübliche Nadeln nicht dafür geeignet, weil die verwendeten Kunststoffe nicht entsprechend hitzefest sind. Na klar, die sind ja auch nur für den Einmalgebrauch gedacht. Eine chemische Desinfektion mittels Alkohol oder andere Desinfektionsmittel ist nicht ausreichend, weil nicht gewährleistet sein kann oder nicht gewährleistet ist, dass die Substanzen ganz in die Kanüle eindringen. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die wenigsten Hörer an der Nadel hängen, es sei denn, es sind vielleicht Diabetiker. Das ist aber auch nochmal eine ganz andere Geschichte. Deswegen gehe ich jetzt etwas näher auf Übertragungen durch den Geschlechtsverkehr ein. Das individuelle Risiko einer Infektion mit HIV-Viren durch Geschlechtsverkehr ist sehr variabel und hängt von vielen Faktoren ab. Eine Infektion ist nach einmaligem Geschlechtsverkehr möglich. Das heißt also, schon einmal kann dazu führen, dass ihr den HIV-Virus in euch tragt. Es sind jedoch auch Fälle bekannt, in denen trotz mehrjährigen Sexualkontaktes mit einem infizierten Partner keine Ansteckung erfolgte. Eine gleichzeitige bzw. eine gleichzeitig vorliegende andere Geschlechtserkrankung erhöht das Infektionsrisiko. Eine hohe Viruslast des Überträgers erhöht das auch. Frisch Infizierte weisen eine hohe Viruslast auf, da der Körper in diesem Stadium über keine spezifischen Antikörper verfügt. Geschlechtsverkehr während der Regelblutung der Frau ist mit einem erhöhten Infektionsrisiko für beide Partner verbunden. Beschnittene Männer haben ein geringeres Infektionsrisiko. Insgesamt scheint das Infektionsrisiko nicht konstant über die Anzahl der Kontakte zu sein, sodass das Risiko einzelner Kontakte womöglich erheblich zu niedrig angegeben ist. Mit besseren Medikamenten sinkt das Übertragungsrisiko sowieso durch die sinkende Viruslast im Blut und in den Sekreten. Jetzt etwas zu dem Projekt Fight AIDS at Home, welches ein seit dem 26.09.2000 aktives, nicht kommerzielles Projekt ist, das sich das Testen möglicher Medikamente gegen HIV-Viren auf die Fahnen geschrieben hat. In der HIV-Forschung stellt sich bei der Suche nach möglichen Medikamenten ein großes Problem. Der HIV-Virus mutiert ständig, sodass ein Medikament gegen möglichst viele Mutationen gleichzeitig wirken muss. Deshalb kommt auch hier die Computersimulation ins Spiel, bei der mögliche Mutationen und Wirkstoffkombinationen getestet werden. Konkret wird bei Fight AIDS at Home versucht, mittels der Simulationssoftware Autodoc ein Molekül zu finden, welches derart designed ist, dass es die HIV-Protease blockieren kann. Die Protease ist Teil des HIV-Viruses, welcher von ihm zum Andocken an die Zelle des menschlichen Körpers genutzt wird. Wer etwas mehr über die Proteasen erfahren möchte, kann sich die Radio-Rechencast-Folge zum Thema Folded auf die Ohren geben. Anfangs setzte dieses Projekt auf die Plattform von Entropia. Im November 2005 wurde das Fight AIDS at Home Projekt dann in das World Community Grid integriert und unterstützte zunächst den mittlerweile veralteten Klienten von United Devices. Im Zuge der allgemeinen Umstellung auf die Boeing-Infrastruktur wurde auf diesen Klienten jedoch zugunsten von Boeing verzichtet. Erste wissenschaftliche Ergebnisse wurden im Oktober 2007 im ACS Journal of Chemical Information and Modeling veröffentlicht. Und hier jetzt einmal eine kurze Pressemitteilung dazu. Am 4.2.2010 veröffentlichte das Olson Laboratory, welches für den Betrieb von Fight AIDS at Home verantwortlich zeichnet, eine Pressemitteilung auf Science Daily, welche zufolge die von dem Projekt gewonnenen Erkenntnisse bei der Entwicklung einer völlig neuen Variante von Medikamenten gegen HIV-Viren führen werden. Der Anfang der Mitteilung möchte ich hier zitieren. Und das Ganze ist auch wieder im Englischen, ich spare mir aber nachher die Übersetzung ins Deutsche. New class of AIDS drug? Two compounds lay foundation, help combat drug-resistant virus strains. A team of scientists at the Scripps Research Institute has identified two compounds that act on novel binding sites for an enzyme used by the human immunodeficiency virus HIV, the virus that causes AIDS. The discovery lays the foundation for the development of a new class on anti-HIV drugs to enhance existing therapies, threat drugs-resistant strains on the disease and slow the evolution of drug resistance in the virus. So, dieses Projekt unterstützt mittlerweile Badges, also kleine, ich sag mal, Plaketten. Und da gibt es 1, 2, 3, 4, 5, 6 Plaketten. Und je länger ihr dieses Projekt unterstützt, desto mehr Plaketten, beziehungsweise desto anders ist die Farbe dieser Plakette. Für Bronze muss man schon 14 Tage Rechenkraft in dieses Projekt stecken. Für Silber 45, Gold benötigt 90 Tage, Rubin 180, Smaragd ein Jahr und für 2 Jahre geleistete Rechenkapazität oder Rechenleistung für das Projekt Fight AIDS at Home wird Saphir verliehen. Wer sich die Badges mal anschauen möchte, der kann auf Rechenkraft.net im Wiki unter den Projekten nach Fight AIDS at Home suchen. Dort findet er auch nochmal einen Link zu diesem englischen Beitrag aus Science Daily. Und wer sich noch fragt, woher ich die ganzen Informationen zu diesem Thema AIDS und HIV vorhin genommen habe, das war aus dem ganz normalen Wikipedia. Eure Kommentare und Hinweise wie immer im Forum von Rechenkraft.net. Wieder der letzte Aufruf. Ich betreibe sowohl die Rechenkraft.net-Seite als auch eine Radio-Rechencast-Seite auf Facebook. Wer auf Facebook nur etwas aktiv ist, würde mir eine Freude machen, die Radio-Rechencast-Seite zu liken. Ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast euren Freunden, Bekannten, Verwandten, Liebsten und allen Interessierten ans Herz legt. Lasst eure Twitter-Accounts glühen und postet einen Link auf Facebook, auf allen anderen sozialen Netzwerken oder in die Signatur anderer Webseiten. Ich bedanke mich fürs Zuhören.